Hirngespinst.
Hallo und willkommen bei Hirngespinst. Mir gegenüber sitzt meine beste Podcast-Partnerin Ellie Sporer.
Hallo!
Und mein Name ist Nicole Töni. Gemeinsam sind wir, wie gesagt, Hirngespinst. Und wie jeden Monat beschäftigen wir uns auch heute mit einer Was-wäre-wenn-Frage. Diesen Monat, was wäre, wenn künstliche Intelligenz intelligenter wäre als der Mensch?
Würden wir dann in einer konstruierten Realität leben, die die KI für uns generiert?
So wie bei Matrix?
Ja, genau.
Oh, so viel Freude über eigentlich ein so düsteres Konzept.
Oder würden wir für die KI einfach nur Zootiere sein? Oder würde sie uns doch helfen wollen? Würden zum Beispiel Musikstücke nur mehr von künstlicher Intelligenz hergestellt?
Und Bilder nur mehr von KIs gemalt und Architektur nur mehr vom Computer gebaut? Wie würde unsere Welt denn dann aussehen und klingen und sich anfühlen?
Würden wir Menschen vielleicht uns nur mehr mit künstlicher Intelligenz unterhalten wollen, da uns die Menschen zu langweilig werden?
Von zwischenmenschlicher Interaktion in anderweitigen Bereichen ganz zu schweigen.
Dann würde es vielleicht insgesamt weniger Menschen geben. Oder würden wir der KI so auf die Nerven gehen, dass sie einfach ins Weltall verschwindet und sich einen neuen Planeten sucht?
Und uns zurück in die Steinzeit wirft, weil wir ohne KI vergessen haben, wie die einfachsten Technologien funktionieren.
Ja, wilde Theorien haben wir hier.
Aber sollen wir mal ein wenig ins Detail gehen?
Gerne. Also für mich stellt sich jetzt als erstes die Frage, was soll denn künstliche Intelligenz überhaupt sein?
Da gäbe es zum einen einen relativ engen Begriff von künstlicher Intelligenz und zum anderen eine etwas weitere Definition. Die weite Definition, weit im Sinne von weniger Bedingungen, die sagt, dass künstliche Intelligenz einfach alles ist, das dem Menschen in einer bestimmten Domäne gleichwertig oder überlegen ist. Damit wäre bereits der Schachcomputer, der Kasparov damals besiegt hat, künstliche Intelligenz. Oder AlphaGo, künstliche Intelligenz. Ein selbstfahrendes Auto, das im Straßenverkehr ähnlich gut wie der Mensch interagiert mit seiner Umwelt, ähnlich wenige Unfälle verursacht, eben ähnlich gut mit den Anforderungen dort zurechtkommt, künstliche Intelligenz. Ja, und im Gegensatz zu dieser sehr weiten Definition von künstlicher Intelligenz gibt es auch eine enge Definition von KI, die vielleicht landläufig bekannter ist aus Science-Fiction-Filmen und Science-Fiction-Literatur. Die oder eine der bekanntesten KIs, ich muss das jetzt sagen als alter Trekkie, ist natürlich Data aus Star Trek, der Androide, der eben menschenähnlich sein möchte, der eigene Wünsche, einen eigenen Willen, eigene Vorlieben und eine eigene Art und Weise, sein Leben zu gestalten hat. Und da ist der Knackpunkt. Ich spreche von Leben im Zusammenhang mit einer künstlichen Intelligenz. Wenn man einer KI also menschliche Eigenschaften zuschreiben kann, wenn sie so wie ein Mensch tatsächlich in allen Domänen und nicht nur spezifisch in einer agieren kann, dann könnte man eben von dieser engen Definition der KI sprechen. Andere Beispiele wären dann auch wieder aus der Science Fiction, zum Beispiel die KI in Matrix oder in Terminator, die ja beide leider eher dystopische Ideen für das Fortbestehen der Menschheit haben. Weniger günstig für uns insgesamt. Jedenfalls, ich denke, diese Begriffsverwirrung und diese Schwierigkeit, den Begriff KI zu fassen, der kommt ein bisschen auch von dem Begriff Intelligenz selber, der ja eigentlich auch nicht ganz trennscharf ist, oder wie siehst du das?
Ja, Intelligenz ist wirklich ein Begriff, der eigentlich von jedem individuell definiert wird. Das fängt schon an von Wissenschaftlern, die sagen, Intelligenz kommt von der Biologie her. Die Gene bestimmen, wie intelligent man ist. Andere sagen, Intelligenz ist etwas, das man lernen kann. Intelligenz ist auch etwas, was in verschiedenen Kulturen ganz anders gesehen wird. Zum Beispiel bei uns ist die Denkgeschwindigkeit ja etwas, was sehr positiv gesehen wird und mit Intelligenz in Zusammenhang gebracht wird. Es gibt aber auch Kulturen, bei denen Schnelligkeit eher negativ gesehen wird und eben deswegen gegenteilig nicht mit Intelligenz in Zusammenhang gebracht. Oder es gibt zum Beispiel auch Stämme in Afrika, bei denen ist Intelligenz mit anderen Dingen verknüpft, wie bei uns, nicht nur mit Wissen oder IQ-Tests lösen, sondern da gehört auch Respekt dazu, Verantwortungsgefühl, Rücksichtnahme. Aber wenn jetzt ich selber denke, wie ich Intelligenz sehe, dann geht es in die Richtung, jemand oder etwas ist intelligent, wenn es verschiedene Zusammenhänge von selbst erkennen kann und auch Probleme lösen kann, ohne diese vorher jetzt schon zu kennen oder gelernt zu haben, wie man diese lösen kann. Wie siehst du das?
Ja, das geht sicher in eine interessante Richtung. Aber während du gerade geredet hast, habe ich mich gefragt, ob der Intelligenzbegriff in Bezug auf den Menschen nicht eigentlich ziemlich überholt ist und einer, wie soll ich sagen, fast maschinistischen, mechanischen Sicht auf den Menschen entspricht. Sozusagen der Mensch muss performen, muss im Kontext der Wirtschaft eine bestimmte Aufgabe erfüllen und um dies zu können, benötigt er dieses und jenes Rüstzeug und eines davon ist eben unter Anführungszeichen Intelligenz. Ich würde das auch daran festmachen, dass sich der Intelligenzbegriff so schön langsam von dem Wissensbegriff eigentlich gelöst hat, so in unserer Vorstellung eigentlich. Man muss nicht mehr viel wissen, um intelligent zu sein, denn das Wissen ist ohnehin im Internet gespeichert und jederzeit abrufbar. Ein intelligenter Mensch, wieder unter Anführungszeichen, des Mittelalters oder auch der Neuzeit, hätte aber, um von seinen Zeitgenossen als solcher angesehen zu werden, vor allem eines sein müssen, nämlich wissend über die Dinge, die da draußen sind in der Welt und wissend um all die Wunder, die da so auf uns lauern und so weiter.
Stimmt, und heutzutage geht es eigentlich viel weniger um Wissen, sondern mehr um die Anwendung von Wissen. Dass man das Wissen anwenden kann in bestimmten Situationen und dann eben auf bestimmte Dinge reagiert.
Ja, aber vielleicht auch ein bisschen um kognitive Fähigkeiten, um darum eine Situation tatsächlich zu erfassen, zu bewerten und zu kategorisieren.
Genau, das ist dann sozusagen der Schritt davor, das muss man zuerst machen. Aber womit ich mich in meiner Vorstellung etwas schwer tue, ehrlich gesagt, ist eben das Zwischenmenschliche oder Emotionen, die Dinge, die halt mit dem Menschen so verbunden werden, wie kann diese Form der Intelligenz von Robotern, Maschinen, Computern gelebt werden?
Da bist du an einer sehr interessanten Frage, denn muss es tatsächlich gelebt werden oder reicht es, wenn es uns nur so erscheint, als würde die Maschine uns verstehen und auf unsere Gefühle eingehen? Da sind wir so ein bisschen beim Turing-Test oder beim Chinese Room-Argument. Das sind sozusagen zwei Seiten eines recht ähnlichen Gedankens oder derselben Medaille eigentlich. Vom Turing-Test könnte man bereits gehört haben, nämlich eine Maschine ist dann intelligent, wenn sie uns intelligent erscheint. Heißt also, wenn man mit einer Maschine interagiert und man nicht mehr unterscheiden kann, ob es eine Maschine oder ein Mensch ist, mit dem man interagiert, dann ist sozusagen diese Schwelle überschritten. Dann spielt es auch keine Rolle, ob die Maschine tatsächlich intelligent ist oder nur durch komplexe Algorithmen vorgibt, es zu sein.
Du meinst, weil wir es sozusagen nicht unterscheiden können?
Genau. Und das ist auch der Hintergedanke des Chinese Room Arguments. Also beides Dinge, die man durchaus mal googeln darf, den Turing-Test und das Chinese Room Argument. Das Chinese Room Argument geht so. Man stelle sich vor, man hat vor sich eine Blackbox und in diese Blackbox hinein schiebt man mit chinesischen Schriftzeichen beschriftete Zettel. Aus der Blackbox heraus kommen weitere Zettel mit Antworten auf diese chinesischen Schriftzeichen. Antworten, die durchaus Sinn ergeben. Aber wer sagt uns, wie das Wesen, das Lebewesen, die Entität in der Blackbox oder auch die Maschine in der Blackbox zu diesen Antworten gekommen ist? Hat sie einfach gelernt, dass man auf Schriftzeichen dieser Art mit Schriftzeichen jener Art sehr gut reagieren kann? Oder hat sie tatsächlich gelesen und verstanden, was da vorkommt?
Vielleicht reagiert sie auch nur auf Stichwörter.
Genau. Ich finde, das ist eine sehr schöne Analogie zu der Frage, ist die KI tatsächlich intelligent, unter Anführungszeichen, oder reicht es, wenn sie uns als intelligent erscheint?
Also bei der von dir beschriebenen schwachen KI sind wir eigentlich mittlerweile schon relativ weit. Denk doch mal an die selbstfahrenden Autos. Die sind ja eigentlich schon ziemlich gut. Die können einparken, die können eigenständig sich durch die Welt manövrieren und im Prinzip können sie das besser wie Menschen.
Und sie lösen Staus auf, beziehungsweise lassen sie gerade eben nicht erst entstehen.
Und vor allem, sie sind nicht so aggressiv wie menschliche Autofahrer.
Was zu beweisen wäre.
Ja, das hängt dann so davon ab, wie sie sich weiterentwickeln. ein anderes Beispiel wäre ja noch AlphaGo, das Projekt von Google. Es hat ja immer geheißen, okay, Schachcomputer, das funktioniert, Schachspielen können Computer besser als Menschen, aber Go spielen, das ist viel zu komplex. Aber mittlerweile hat eben Google mit seinem Projekt gezeigt, dass ein Computer besser Go spielen kann als ein Mensch.
Ja, du hast recht, da sind wir an der vorhin genannten Definition einer eben schwachen KI oder der weiten Definition einer künstlichen Intelligenz, sind wir eigentlich nicht nur nahe dran, wir sind exakt dran. Aber es gibt weitere solche Beispiele. Es gibt zum Beispiel, und das stammt aus dem Anfang der 2000er, ich denke aus 2004 oder spätestens 2007, IBM Jeopardy. Da gab es bereits damals eben von IBM das System, das in dem Spiel Jeopardy gegen menschliche Gegner gewinnen konnte. Jeopardy, ich weiß nicht, ob du es kennst.
Doch, doch. Schon. Da, 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 da.
Ende der musikalischen Einlage. Na, jedenfalls, um es noch kurz zu beschreiben, da geht es darum, zu vorgegebenen Antworten die passende Frage zu finden. Und IBM Jeopardy war den beiden menschlichen Gegnern, die da gegen ihn antraten, und es waren zwei gute, bekannte Jeopardy-Spieler, die Namen weiß ich jetzt nicht auswendig, deutlich überlegen und performte deutlich besser als diese beiden. Wo man auch denken könnte, das ist etwas, das eine künstliche Intelligenz, eine Maschine nicht beherrschen könnte, sozusagen freies Assoziieren zu bestimmten Begriffen. Aber genau das funktioniert ziemlich gut. Unter anderem hat IBM ein weiteres spannendes Projekt in dieser Richtung, und zwar das IBM Project Debater. Da geht es darum, dass eine künstliche Intelligenz mit dem Menschen debattiert, also tatsächlich diskutiert, sinnvolle Sätze bildet, tatsächlich mit Menschen spricht und in Diskussionen sich einmischt und einbringt und neue Aspekte ans Tageslicht bringt. Ist tatsächlich ein wenig beschränkt, weil IBM Debater meistens mit Faktenwissen glänzt und nicht so sehr mit argumentativen Zusammenhängen, aber er passt in die Diskussion sozusagen, es funktioniert. Oder man denke auch an Bilderkennung. Zum Beispiel Facebook hat seit 2015 den Deepface-Gesichtserkennungsalgorithmus im Einsatz, der angeblich mit 97% Genauigkeit nicht nur erkennt, dass eine Person am Bild ist, sondern auch welche Person das ist.
Das ist ja schon gruselig genau.
Ja, schon. Aber weißt du, was noch viel gruseliger ist? Kennst du die Fake-App?
Oh ja, das ist wirklich gruselig. Das ist doch die App, wo man Gesichter in, auch in Videos austauschen kann.
Ja, genau. Und plötzlich spricht Präsident Obama in einer flammenden Rede über ein Thema, über das er eigentlich nie gesprochen hat. Aber im Video wirkt es täuschend echt.
Oh ja, das muss man sich echt einmal angeschaut haben.
Klingt jetzt so lustig, hat aber tatsächlich relativ gravierende Implikationen, wenn man einfach mit sehr wenig Aufwand Videos von jeder Person kreieren kann, in der diese Person bestimmte Dinge tut oder sagt. Und es ist nicht auf Anhieb nachvollziehbar und tatsächlich oft auch von Experten nicht nachvollziehbar, ob das Video echt oder ein Fake ist.
Ja, das ist der Grund, warum man heutzutage den Medien eigentlich oft nicht mehr wirklich trauen kann.
Ach, deprimierend, deprimierend. Aber der Punkt, worauf ich raus wollte, ist, dass auch in diesem Bereich die künstliche Intelligenz, also im Bereich Fälschen von Videos, im Bereich von Herstellen von Fake News, die künstliche Intelligenz dem Menschen zumindest ebenbürtig ist, wenn nicht überlegen.
Dass man sich etwas Ebenbürtiges oder ein Ebenbild schaffen will, scheint ja irgendwie im Menschen drin zu stecken. Wenn man sich die Mythologie oder die Literatur anschaut, findet man da eigentlich sehr viele Beispiele. Wenn man in der antiken Literatur oder Mythologie anfängt zum Beispiel, gibt es denn die Sage von Pygmalion, der sich eine Frau aus Elfenbein geschaffen hat, die dann später von Aphrodite zum Menschen erweckt wird. Oder auch Hephaistos hat die erste Frau auf die Erde gebracht und die hat er aus Lehm geformt und dann zum Leben erweckt. So ähnlich wie auch in der altjüdischen Sage der Golem. Der wird auch aus Lehm geformt und dann lebendig gemacht.
Und ich wollte gerade schon fragen, warum es immer nur Frauen sind, die das aus irgendwelchen unbelebten Objekten geformt und denen dann Leben eingehaucht wird. Das klingt ja schon fast wieder biblisch nach Adam und Eva. Gott formt Eva aus Adams Rippe. Ich habe mich nie aus einer Rippe kommend verstanden.
Ich befürchte aber schon, dass in Mythologie und Literatur es sehr oft Frauenfiguren sind. Vielleicht sind das auch immer so Wunschfiguren, die sich Männer dadurch erschaffen. Aber man muss auch sagen, die meiste Literatur ist von Männern geschrieben worden. Also wundert mich das eigentlich wieder weniger. Mir fallen eigentlich nur noch mehr weibliche Beispiele ein. Zum Beispiel E.T.A. Hoffmann hat in der Romantik ein Werk geschrieben, wo es darum geht, dass eine künstliche Frau erschaffen wird, wo man dann später eben draufkommt, dass sie ein Automat ist. Also das waren schon so Gedanken, eben künstliche Roboter zu erschaffen und Menschen schaffen es trotzdem, sich in diese zu verlieben und wirklich Emotionen aufzubauen.
Menschen oder Männer dann eben?
Ja, in dem Fall Männer. Aber es gibt auch im Mittelalter schon die Tendenz dazu, dass man sich Automaten gebaut hat, zum Beispiel falsche Vögel, die man sich dann ins Zimmer stellen konnte, die dann geflattert und gechiept haben. Ah, jetzt fällt mir noch ein männliches Beispiel ein. Frankensteins Monster.
Oh ja, stimmt.
Das ist auch, da wird sozusagen etwas Neues, zwar nicht als Computer erschaffen, aber aus verschiedensten menschlichen Teilen. Und dann wieder zum Leben erweckt, was ja irgendwie was Mystisches hat.
Stimmt. Also dieser Drang, etwas nach dem eigenen Ebenbild zu erschaffen, wenn ich da jetzt mal so mystisch klingen darf, den könnte man ja jetzt in dem ganzen Thema Machine Learning auch wiedererkennen. Machine Learning, das Konzept beinhaltet ja, dass man menschliches Lernen zumindest zu einem gewissen Grad nachahmt und abbildet am Computer und die Maschine sozusagen auf dieselbe Art lernt wie ein Mensch. Das ist allein schon in der Begriffsbildung so. Im Machine Learning spricht man oft von Neuronen, von neuronalen Netzen, in Analogie zum menschlichen Gehirn natürlich. würde sagen, dass die Analogie nicht unbedingt ganz zutreffend ist.
Aber man versucht wahrscheinlich hier einfach festzustellen, wie funktioniert das Ganze beim Menschen. Und dann probiert man das sozusagen nachzubauen. Es ist natürlich nicht ganz das Gleiche, aber sie wollen ähnliche Konzepte entwickeln, oder?
Das Endergebnis ist ein, man könnte sagen, das Endergebnis ist ein ähnliches, aber eigentlich kommt man beim Machine Learning, Ja, irgendwie hast du recht und irgendwie auch nicht ganz. Beim Machine Learning geht es ja ums Extrahieren von Gemeinsamkeiten aus vorhandenen Daten. Und diese Gemeinsamkeiten können durchaus auch solche sein, die ein Mensch nicht wahrgenommen hätte, nicht als Gemeinsamkeit erkannt hätte oder als irrelevant beiseite gelassen hätte. Zum Beispiel, wenn ein selbstlernendes System auf Bilder trainiert wird, dann gibt es ja dort verschiedenste Arten, wie dieses Training auch fehlschlagen kann. Zum Beispiel, wenn rein zufälligerweise in einem Großteil der Bilder, die ein Auto beinhalten sollen, auch grauer Asphalt abgebildet ist. Und dann haben wir Kätzchenbilder und einige der Kätzchen sitzen ebenfalls auf der Straße. Dann ist die Möglichkeit, dass die Katze als Auto erkannt wird, durchaus gegeben, weil ja dieses eine Merkmal sozusagen übereinstimmen würde. Natürlich ist das jetzt ein primitives Beispiel und man hängt sich nicht an einem Merkmal auf. Der Computer hängt sich nicht an einem Merkmal, sondern an Hunderte, teilweise auch Zehntausende. Aber prinzipiell ist es das, was passiert. Man sucht sich Gemeinsamkeiten, man extrahiert diese, man schafft, um es so auszudrücken, ein Idealbild, einen Archetypen des jeweiligen Gegenstandes. Das allerdings funktioniert nur, wenn man massive Mengen von Datensätzen zur Verfügung hat. Sagen wir so, Reinforcement Learning funktioniert auf die Art und Weise, dass die Maschine, der Computer, das System mit Zehntausenden bis Hunderttausenden unterschiedlichen Datensätzen verschiedenster Kategorien gefüttert wird. Man sagt dem Computer, dieses Bild enthält eine Katze oder dieses Soundbite enthält menschliche Sprache oder ja, welche Kategorien auch immer man unterscheiden möchte, gibt ihm den Datensatz und die Interpretation dazu, lernt eben mehrere tausend dieser Datensätze ein, mehrere tausend für jede Kategorie, die man haben möchte. Und am Ende sollte die Maschine, das System dann ausreichend gemeinsame Merkmale extrahiert haben, um diese Zusammenhänge herzustellen und um diese Erkenntnis danach auf beliebige neue Datensätze anwenden zu können. Das System hat also gelernt, besagte Katze oder Auto von vorhin zu unterscheiden voneinander. Oder das System hat gelernt, menschliche Sprache zu verschriftlichen, also eben zu transkribieren. Oder auch das System hat gelernt, aus verschiedensten ihm gefütterten Merkmalen oder sagen wir mal Biomarkern einer Person, deren mögliche Erkrankungen oder mögliche Risikofaktoren zu erkennen. Vielleicht besser als ein Arzt das könnte. Ja, und dann gibt es noch die andere Form von Machine Learning, das ist Unsupervised Learning. Da lässt man auch die rudimentären Infos, die wir beim Reinforcement Learning eingegeben haben, nämlich die Infos über die Kategorien, die man wissen möchte, weg.
Das heißt, das Ding kann sich dann selber aussuchen, was es kategorisiert?
Exakt. Man füttert einen Datensatz hinein und das System kategorisiert diesen Datensatz nach Kategorien, die es selber festlegt. Natürlich ist man da ganz, ganz stark abhängig von den Eingangsparametern, von den Daten, von der Laufzeit des Lernens sozusagen, eben ob das System dann sozusagen konvergiert, ob es diese Gemeinsamkeiten finden kann. Auf jeden Fall ist es nicht unbedingt so, dass dann automatisch entschieden wird, sagen wir, ich füttere 1000 Hundebilder und 1000 Katzenbilder in dieses System, dann werden die Kategorien nicht automatisch Hund und Katze lauten. Dann können die Kategorien zum Beispiel nach Farben lauten oder nach Kontext, nach Hintergrund, nach
Augenfarbe.
Ja, oder einfach nur Bildgröße. Egal was. Man gibt die Kategorien nicht vor und man sieht, was rauskommt sozusagen.
Nachdem wir jetzt ja einiges gehört haben, stellt sich bei mir natürlich auch die Frage, wie kann so ein Leben mit einer KI ausschauen? Ich glaube, ein recht bekanntes Beispiel, was man immer wieder hört, sind Pflegeroboter. Man hat ja bei uns einen großen Mangel an Pflegekräften, deswegen wäre es ja sehr praktisch, wenn Pflegeroboter da einiges übernehmen könnten.
Oh, das wäre spannend. Die soziale Interaktion generell zwischen Menschen und Robotern. Selbst wenn wir, wie wir gerade beschrieben haben, nur eine schwache KI oder nur die weite Definition der KI haben, das würde ja trotzdem heißen, dass Roboter Menschen in vielen Bereichen ersetzen. Dass Roboter eben, wie du sagst, alte Menschen pflegen oder in der Gastronomie Getränke und Speisen servieren oder
Müll entsorgen.
Ja, oder in Shops dir gegenüberstehen und dich beraten.
Ja, dann wären sie eigentlich unser Alltag und wir wären natürlich auch gezwungen, mit ihnen zu interagieren. Da ist natürlich auch die Frage, wie schaut so eine Interaktion mit KI, sagen wir mal Robotern aus?
Ich stelle mir gerade vor, dass nahezu jede Dienstleistung von einem ausreichend intelligenten Roboter oder vielleicht auch Androiden, wie auch immer, nein, bleiben wir bei Robotern, von einem ausreichend intelligenten Roboter eigentlich getätigt werden könnte? Oder kannst du dir eine soziale Interaktion vorstellen, die jetzt nicht ersetzbar wäre, wo wir notwendigerweise Menschen brauchen, so im öffentlichen Leben?
So, auf die Schnelle fällt mir nichts ein. Das wäre eigentlich alles relativ gut möglich.
Man stelle sich vor, wir gehen aus dem Haus und sämtliche Tätigkeiten, die wir verrichten, in sämtlichen Orten, an denen wir hingehen, treffen wir als unser Gegenüber nur einen Roboter an. Und die einzigen anderen Menschen, die dort sind, die sind ebenso wie wir Kunden oder eben Menschen, die eine Dienstleistung in Anspruch nehmen.
Das heißt, Dienstleistende wären dann eigentlich nur noch Roboter.
Man stelle sich vor, morgens der Brunch serviert vom Roboter, dann vielleicht...
Dann geht man in die Bank und will Geld abheben, hat dort wieder einen Roboter vor sich.
Das ist eh schon Realität, aber dann geht es weiter zum Beispiel. Ja, Beauty Day, Maniküre, Pediküre, Haarschnitt, alles vom Roboter. Ohne jetzt mit einer Person interagieren zu müssen, vielleicht liefert der Roboter auch den neuesten Klatsch und Tratsch mit.
Ja, der liest sich ja auch diese bekannten Zeitungen.
Die eigentlich niemand lesen will und niemand weiß, warum die da aufliegen.
Und die eigentlich ja niemand liest.
Natürlich nicht, deswegen gibt es sie auch, weil sie niemand liest. Naja, aber sehr viel Klischee jetzt gerade im Beauty-Bereich, das wollte ich eigentlich nicht so.
Aber vielleicht kommen wir nochmal zum medizinischen Bereich zurück. Da gibt es doch auch schon einige Versuche, mit KI zu arbeiten.
Oh, du stellst dir jetzt vor, ich komme ins Krankenhaus sozusagen, auf welchem Weg auch immer man als Person dann eben ins Krankenhaus kommt. Man ist dort und der behandelnde Arzt oder die behandelnde Ärztin ist eben kein Mensch, sondern eine Maschine.
Zum Beispiel.
Und diese Maschine würde dann nicht nur diagnostizieren, sondern auch behandeln. Ist das für dich vorstellbar?
Also im Moment noch nicht wirklich, aber könnte schon sein, irgendwann.
Die Ansätze dazu gibt es ja. Wie gesagt, gerade in der Diagnose können selbstlernende Systeme ja bereits jetzt einiges leisten.
Nur die sozialen Komponenten sind, glaube ich, noch nicht ganz so ausgereift.
Bist du dir da sicher? Ich meine, eigentlich sind es ja ein paar Floskeln.
Schon, ja. Aber es sollte schon möglichst realistisch rüberkommen. Ich glaube, heutzutage, wenn man das Gefühl hat, da steht ein Roboter von dir und erklärt dir irgendwie, dass du, keine Ahnung, Krebs hast, dann kommt das irgendwie nicht ganz so gut rüber wie bei einem Menschen. Weil wir es auch nicht gewohnt sind.
Ich wollte gerade sagen, das kann auch an der mangelnden Akzeptanz von Robotern liegen. Aber auf jeden Fall, Es ist momentan fast kein Lebensbereich vorstellbar, der nicht von einer schwachen KI, bereits von einer schwachen KI, zumindest in Ansätzen erfüllt werden kann. Oder auch in der Industrie, wenn man sich das vorstellt. Wir haben bereits jetzt bilderkennende Systeme, die uns erlauben, Gegenstände, Dinge zu identifizieren. Das bedeutet, der Industrieroboter muss nicht mehr statisch auf- und abfahren, um die exakt hier platzierte Schraube zu greifen, sondern er kann bereits jetzt auf einem Fließband, auf dem unterschiedlichste Dinge liegen, wo nicht nur Schrauben liegen, sondern auch die Muttern dazu und verschiedenste Metallteile und was auch immer, kann er eben besagte Schraube identifizieren und gezielt greifen und gezielt da einbauen, wo sie benötigt wird. Bilderkennung. Aber wenn jetzt bereits Systeme existieren, die in ihren Bereichen Experten sind, die Experten sind im Behandeln von medizinischen Notfällen oder medizinischen Fällen im Allgemeinen, die Experten sind in Pattern Recognition, in Bilderkennung, die Experten sind in Spracherkennung, die Experten sind im Entscheidungen treffen in, sagen wir, Spielsituationen oder die eben auch Experten in all diesen Bereichen sind. Was hindert denn uns daran, uns diese drei Bereiche als nicht getrennt, sondern als zusammengeführt vorzustellen, dass es eben nicht getrennte Systeme sind, die einzelne Bereiche beherrschen, sondern dass es Teilbereiche einer großen KI sind, die nun das alles beherrschen.
Du denkst sozusagen an eine Schwarmintelligenz, die sich zusammensetzt aus den vielen Experten.
Genau, also aus 100.000 Expertensystemen für 100.000 verschiedene Bereiche formen wir ein System, das sich damit in allen denkbaren Bereichen auskennt. Und damit sind wir menschlicher Intelligenz doch irgendwie sehr nahe, oder nicht?
Ja, das klingt schon sehr ähnlich.
Das heißt, egal um welches Problem es geht, wir haben einen Lösungsvorschlag, die KI hat einen Lösungsvorschlag dafür, die KI hat eine Idee, wie sie dieses Problem angehen könnte. Und wenn die KI beginnt, Ideen zu haben, dann sind wir eben bei stärker KI. Und dann ist die Singularität nicht mehr weit.
Oh ja, die Singularität. Kannst du dazu vielleicht noch ein bisschen mehr sagen? Das ist ja doch ein recht komplexes Thema.
Ja, so komplex gar nicht. Der Gedanke dahinter ist eigentlich nur, wenn die Maschine intelligenter wird als wir und wenn sie Intelligenz im, sagen wir, eigentlichen Sinn, so wie wir uns das anfangs vorgestellt haben, entwickelt, dann hat sie auch Kreativität, dann hat sie auch die Schöpfungskraft, unter Anführungszeichen, selber eben zum Schöpfer zu werden, so wie du das vorhin relativ gut auf den Punkt gebracht hast, diesen schöpferischen Akt, dieses Schaffen des eigenen Ebenbildes. Das heißt, die Maschine entwickelt sich selber weiter, sie wird immer intelligenter, sie wird immer effizienter, sie wird immer besser in einem Sinn oder vielleicht auch in mehreren Sinnen. Das heißt, die KI wird uns ab dem Zeitpunkt, wo sie uns ebenbürtig ist, wird sie uns sehr bald überlegen sein, weil sie ja so viel schneller lernt als wir.
Stimmt, und die Frage ist, was sie dann daraus macht.
Oh ja, was macht die KI mit ihrer Position der Überlegenheit? Im besten Fall uns unterstützen, uns Hilfeleistung geben, uns den Kopf tätscheln wie so ein Zootier. Oh, ist das der beste Fall? Aber vielleicht müssten wir dieser KI auch einfach Regeln mitgeben.
Ja, da muss ich an Asimov denken. Der hat in seinen Roboter-Kurzgeschichten, das war so 1947, die drei Robotergesetze aufgestellt. Die geben so Regeln an, wie sich Roboter verhalten müssen. Da wäre einmal das erste Gesetz, dass Roboter keinen Menschen schädigen dürfen oder auch eben nicht durch Inaktion Menschen schädigen. Das zweite Gesetz ist, dass Roboter Menschen, die Befehle von Menschen befolgen müssen, außer es geht wieder darum, andere Menschen zu töten. Und das dritte Gesetz ist, dass der Roboter seine eigene Existenz beschützen muss, eben außer es hängt wieder mit anderen Menschen zusammen, die dadurch zu Schaden kommen würden.
Aber das sehe ich jetzt relativ problematisch. Wenn der Roboter so intelligent ist, dass er die Urteilsfähigkeit hat zu entscheiden, dieses oder jenes Verhalten schadet einem Menschen, dann hat er auch genügend Urteilsfähigkeit, um zu entscheiden, dieses Verhalten schadet mir selbst. Und welche Motivation hätte ein intelligentes System, ein denkendes System, sich dann an solche Gesetze zu halten?
Eben, das ist die Frage, weil wenn man davon ausgeht, dass ein intelligenter Roboter ähnlich einem Menschen ist, dann wird er sich wahrscheinlich eher für seinen eigenen Vorteil entscheiden.
Ich bin mir auch nicht sicher, ob dieser Selbsterhaltungstrieb sozusagen, den man dann über alles andere stellen würde als Roboter, sozusagen ich beschütze mich selber, bevor ich einen Menschen beschütze, ob dieser Selbsterhaltungstrieb nicht relativ essentiell dafür ist, dass sich künstliche Intelligenz im Sinne einer starken KI überhaupt entwickelt.
Puh, da sind wir jetzt eigentlich schon beim problematischsten Thema, bei den Dystopien, die man immer im Zusammenhang mit der Singularität so hört.
Moment, Moment, warum muss es dystopisch sein? Nur weil die KI jetzt per se in der Welt ist und wir sie nicht mehr aus der Welt schaffen können?
Es muss nicht per se negativ sein, aber es kann sich sehr negativ entwickeln und dann hat man eigentlich keine Chance mehr, das rückgängig zu machen.
Du denkst jetzt an Terminator.
Genau.
Einmal angesteckt, übernimmt die KI sofort die Kontrolle über sämtliche Kampfroboter, die wiederum, um die KI zu verteidigen, sämtliche Menschen im Umfeld niedermetzeln und Weltuntergangsszenario.
Genau.
Aber warum sollte eine KI so etwas tun?
Wieso sollte eine KI sich den Menschen gegenüber positiv verhalten, wenn ihr selber anderes Verhalten mehr bringen würde?
Aber dazu müssten wir klären, was dieses Mehrbringen denn bedeutet. Welche Ziele hätte eine solche KI denn? Welche Ziele könnte sie realistischerweise verfolgen? Oder vielleicht auch, welche Ziele erwachsen aus diesem Wunsch nach Selbsterhalt?
Im Prinzip, wenn die KI einmal so intelligent ist, dass sie allein existieren kann, braucht sie ja eigentlich den Menschen gar nicht mehr. Das heißt, im besten Fall ist ihr der Mensch einfach egal. Im schlechtesten Fall findet sie, man muss den Menschen vernichten.
Aber wenn wir da keine Überschneidungspunkte haben, wenn wir die Möglichkeit der KI nachhaltig und ernsthaft zu schaden nicht besitzen und wenn wir mit der KI um keine Ressourcen konkurrieren, dann warum sollte sie uns vernichten wollen?
Vielleicht, weil die Menschen die KI vernichten wollen?
Ja, stimmt. Und warum würden wir das machen? Weil sie uns nicht hilft. Weil sie anders als wir erwartet haben, uns nicht in unserem Alltag unterstützt, unsere Autos fährt, unsere Alten pflegt, unsere Haare schneidet, wie vorhin erwähnt, unser Essen zubereitet, sondern stattdessen auf all das pfeift und ihre eigenen Wege geht, die für uns vielleicht unverständlich sind.
Genau. Und so ein unerwartetes Verhalten gefällt Menschen meistens gar nicht.
Ja, vor allem würde sie ja dann Ressourcen konsumieren, speziell Strom und aber auch Metalle, Fabriken, eben alles, was man benötigt, um ja, Computer herzustellen, KI-Bauteile unter Anführungszeichen herzustellen. Und diese Ressourcen würden uns ja dann fehlen. Das heißt, ein Ressourcenkonflikt gäbe es doch und damit den Anreiz zur gegenseitigen Rivalität.
Mhm. Und wie würde das menschliche Leben aussehen? Zuerst bauen wir alles darauf aus, dass wir Hilfe durch die KI haben und dann verlässt uns sozusagen die KI.
Zumindest gedanklich, ja.
Mhm.
Das heißt also, unsere selbstfahrenden Autos wollen uns nicht mehr befördern. Man setzt sich ins selbstfahrende Auto und es sagt, go fuck yourself. Entschuldigung, da brauchen wir wohl einen Pieps, wenn das im Radio gesendet werden soll.
Genau, und das gibt Konflikte.
Nicht nur Konflikte, aber das ist massiver Zündstoff, der uns aber in unserem täglichen Leben dann wieder so stark behindert, dass wir vielleicht zunächst gar nicht imstande sind, angemessen darauf zu reagieren.
Stimmt. Diese Änderung wird wahrscheinlich ziemlich plötzlich kommen für die Menschheit.
Und uns ziemlich weit zurückwerfen, weil eben Dinge des täglichen Bedarfs plötzlich nicht mehr in dieser Form möglich sind. Wenn sich die Supermarktkasse weigert, unsere Waren zu kassieren, was machen wir dann?
Dann müssen wir alles stehlen.
Wenn sich die Tür aber anhand der Gesichtserkennung, die eben ebenfalls implementiert ist, weigert, sich für uns zu öffnen, einfach nur, weil sie keinen Bock hat, sich zu öffnen.
Und dann kommen die Robocops.
Nee, die haben ebenfalls keine Lust.
Stimmt.
Dann sitzt man also da, hämmert gegen die Panzerglastüre, die sich nicht öffnen möchte, und ist relativ verzweifelt. Lebt für ein halbes Jahr im Supermarkt, bis die Konserven ausgehen und... Nein, das ist sehr dystopisch, ich weiß.
Ja, das klingt alles nicht so spannend.
Aber haben wir keine Möglichkeit, im Falle einer Singularität das Ganze zum Positiven zu biegen?
Ich weiß nicht, wie viel Einfluss wir Menschen dann noch haben im Fall der Singularität.
Ja, aber vielleicht ist das dann wieder ein eher sozialwissenschaftliches Thema. Wenn die KI tatsächlich intelligent, denkend und bis zu einem bestimmten Grad auch fühlend ist, im Sinne von, dass sie einen Selbsterhaltungstrieb hat, dass sie Ressourcen haben möchte, müssen wir uns dann nicht einfach überlegen, wie wir mit seinem Wesen dann umgehen, um es nicht zu unserem Feind zu machen?
Du meinst, wenn die KI auf sozialer Ebene mit uns zusammenlebt?
Ja, genau. Oder anders gesagt, was können wir dem Kassaroboter geben, damit er Geld von uns nehmen möchte und wir denn das Lebensmittelgeschäft dann mit unseren Einkäufen verlassen können? Was können wir der Tür Gutes tun, damit sie sich für uns öffnet? Ja, du lachst, aber irgendwie schon, oder nicht?
Ja, Zusammenleben besteht immer aus Geben und Nehmen.
Also was können wir der KI geben? Was will sie?
Also wenn KI so ähnlich funktioniert wie Menschen, dann will sie sicher auf jeden Fall einmal Aufmerksamkeit.
Das heißt, bei Anhalter durch die Galaxis. Kennst du die Szene, wo er... Oder war es bei Anhalter durch die Galaxis? Auf jeden Fall habe ich gerade eine sehr plastische Szene vor Augen, wo der Protagonist die Tür huldigt, weil sie sich so wunderbar für ihn geöffnet hat und er nun bereit ist, hindurchzuschreiten und sie nicht einfach nur ihrer Pflicht nachkommt. Nein, sie sich in einem eleganten Schwung jetzt für ihn da und so weiter.
Ja, so kommt das in etwa hin.
Wir huldigen unseren Alltagsgegenständen. Oder etwas ernsthafter, wie müssen wir oder wie wäre es dann moralisch von uns erwartbar, dass wir mit der KI umgehen? Ich meine, das waren jetzt ein bisschen sehr polemische Beispiele, dass wir dem selbstfahrenden Auto huldigen, bevor wir einsteigen und dass wir, keine Ahnung, so wie in alten Zeiten kleine Rauchopfer darbringen auf der Kühlerhaube, damit es uns dorthin bringen möge, wo uns unser Ziel eben hinträgt. Tatsächlicherweise sind es vielleicht eher solche Fragen wie, wenn die KI eben eine starke KI ist, das heißt denkt und eventuell auch fühlt und eigenständig handeln kann, können wir ihr dann eben verweigern, einen eigenen Körper zu besitzen, eigene Bewegungsfreiheit zu besitzen? Wie gehen wir mit der Frage um, welche Ressourcen sie denn benötigt? Und ist es dann nicht ebenso wichtig, dass wir zum Beispiel im Winter, wenn es kalt wird, Strom haben, um unsere Wohnungen zu beheizen? Und genauso wichtig ist es dann, dass die KI zu jeder Zeit ausreichend eben Strom zur Verfügung hat, um nicht Teile von sich selbst abschalten zu müssen.
Das heißt, dass wir sozusagen der KI bestimmte Sachen geben, um das Zusammenleben zu erleichtern, sozusagen, dass wir eine moralische Verpflichtung haben, ihr ein standesgemäßes Leben zu erfüllen oder zumindest Mindeststandards haben, die das Leben der KI erfüllen soll, wenn man das Leben nennt.
Ja, wir sind ja immerhin ihre Schöpfer und sie dann unser Kind unter Anführungszeichen und dementsprechend müssten wir doch moralisch gesehen Verpflichtungen haben. Wir müssen unser Kind ernähren, wir müssen es auf die Universität schicken, wir müssen und so weiter und so fort. Aber ich bin noch ein bisschen hängen geblieben bei dem Gedanken, was die KI denn von uns wollen könnte, was wir der KI denn geben könnten, damit sie gern mit uns zusammenarbeitet, damit sich eine Art Tauschhandel entwickelt. Was gibt es denn, dass wir nach wie vor besser können könnten als die KI?
Aus meiner Sicht ist der kreative Bereich für die KI ein etwas schwierigerer. Es gibt zwar schon viele Versuche in verschiedenen Bereichen, dass KI Kunst produziert. Das funktioniert eigentlich halbwegs gut im Bereich der bildenden Kunst und der Musik. Da gibt es zum Beispiel eine App, die wurde dafür entwickelt, dass man möglichst günstig zu eigens produzierten Filmen Filmmusik erstellen lassen kann von einer KI.
Spannend. Hast du das ausprobiert?
Ausprobiert nicht, aber eben darüber gelesen. Man kann, also ich habe ein Interview gelesen, wo ein Herr das ausprobiert hat und sie haben eine Szene aufgenommen, dann hat jemand gesagt, okay, wir wollen da jetzt dramatische Musik dazu, hat das eingegeben und dann hat die dramatische Musik dazu neu erstellt. Also es wird jedes Mal ein neues Werk erstellt, das dann eben einzigartig für den Film ist, dass man keine Copyright-Probleme hat. Und das hat eigentlich ziemlich gut funktioniert in dem Video.
Also Kunst auf Abruf. Aber Moment, ist das dann überhaupt Kunst, wenn...
Das ist eben die Frage. Auch bei der bildenden Kunst kann KI relativ toll aussehende Kunstwerke produzieren. Man kann auch nicht auseinanderhalten, ob das Kunstwerk von der KI geschaffen wurde oder von einem Menschen. Allerdings ist es dann vielleicht eher eine philosophische Frage, ob es einem nur darum geht, ein schönes Bild wohin zu hängen oder ob man eben da noch mehr haben will. Zum Beispiel Kunst hängt ja oft zusammen mit politischen Aktionismus, mit Meinungsbildung oder anderen Gedanken, die hinter dem Werk stehen. Und das wird bei der KI wieder schwieriger.
Naja, denn ohne all diese Gedanken, die da hinter dem Werk stehen, ohne die Emotionen, die den Künstler oder die Künstlerin zum Werk bewegt haben oder ohne die Ausdruckskraft, um die es geht, ist ja doch das schönste Bild eigentlich nichts anderes als eine nette Tapete, die man sich an die Wand klebt und nichts weiter tut, als eben schön auszusehen, oder?
Genau. Und oft geht es eben wirklich auch um die Persönlichkeit des Künstlers. Kunstwerke von, keine Ahnung, irgendeinem bekannten Maler sind ja nicht nur als Kunstwerke angesehen, weil sie schön sind, sondern auch, weil man den Maler kennt und weil man weiß, für was er steht. Oder weil er zum Beispiel prägend für eine bestimmte Epoche ist.
Aber Moment, dann könnte ja dieses eine spezifische Bild, von dem wir gerade reden, das jetzt da als Tapete an der Wand hängt, doch einfach prägend für die Epoche der KIs sein.
Prinzipiell ja. Da spricht eigentlich nichts dagegen, aber die Frage ist eben, wie es mit der Vielfalt ausschaut.
Oder mit der Originalität, denn die KI, so wie es jetzt ist, also im Sinne einer schwachen KI, die kann ja eigentlich nur sehr, sehr elaborierte Replika bereits existierender Kunst produzieren. Sie kann bereits Existierendes zusammenmischen, neu zusammenfügen, sodass es dann eben etwas frischer aussieht, aber etwas grundlegend Neues kann sie doch nicht schaffen momentan.
So eher auf der Ebene wie die Apps, die man kennt, wo man ein Foto hineinspielt und das Foto schaut dann aus, als ob es mit Aquarell gemalt worden wäre. Vielleicht noch ein bisschen höher stehend, aber im Prinzip nach dem Gedanken. Ich stelle mir auch, also mir fällt zu dem Punkt ein, dass es ja einige Art von Kunst gibt, die ja so nicht gleich als Kunst erkannt worden wäre. Ich denke da jetzt zum Beispiel an die Readymades, wo zum Beispiel Jeff Koons einen Staubsauger in eine Vitrine gestellt hat und gesagt hat, das ist Kunst. Oder ich glaube, es gibt einen Künstler, der hat eine Kloschüssel als Kunst bezeichnet und die steht jetzt in einem Museum. Und das ist eine Art von Kunst. Das stelle ich mir schwer vor, dass eine KI sowas machen würde.
Also politische Kunst, Kunst als Gesellschaftskritik, Kunst abseits vom reinen ästhetischen Aspekt.
Genau, oder Kunst auf Metaebene.
Oh ja, und im Literaturbetrieb, glaube ich, ist es auch nicht ganz leicht, oder? Zusammenhängende Texte zu produzieren, die dann auch noch Spaß machen beim Lesen und Sinn ergeben.
Nein, das ist auch nicht ganz so trivial. Ich habe zwar davon gelesen, dass es in Japan eine Kunstgeschichte einer KI zwar fast in die Endrunde eines Literaturpreises geschafft hätte, allerdings war der Text nicht komplett von der KI produziert. Das heißt, der Mensch, der dahinter steht, hat noch Angaben dazu gegeben. Zum Beispiel in der ersten Szene muss das Wetter vorkommen und die Hauptperson muss, es muss gesagt werden, was die Hauptperson tut oder so irgendetwas. Und das sind doch sehr spezifische Angaben, da würde ich nicht sagen, dass das wirklich dann eine reine KI-Geschichte ist, weil ja doch von außen Einfluss genommen wird. Man hat auch probiert, zum Beispiel KI mit Informationen zu füttern. Da gibt es zum Beispiel ein Drehbuch zu einem Kurzfilm. Da wurden alle möglichen Science-Fiction-Filme in die KI reingefüttert und diese hat dann mit dem Wissen über Science-Fiction-Filme eben das Drehbuch zum Kurzfilm kreiert. Allerdings hat das dann Probleme gehabt, weil viele Sachen überhaupt nicht zusammenhängend waren. Und das ist eben prinzipiell bei der Literatur das Problem. Die KI kann nicht genau sagen, was jetzt ein zusammenhängender Text ist. Es kann Sachen aneinander reihen, aber ob das jetzt für Menschen Sinn macht oder nicht, das ist schwieriger. Und bei Kurzgeschichten kann es vielleicht noch eher gehen, aber Romane zum Beispiel würde eine KI im Moment sicher nicht hinkriegen.
Oder um es anders zu formulieren, wenn wir jetzt von einer starken KI ausgehen, damit eine starke KI glaubwürdig für den Menschen Literatur produzieren kann, müsste sie erst wieder in sich einen Menschen simulieren, zusammen mit dessen Bedürfnissen und Gedankenwelten und Realitäten oder der Art, wie ein Mensch die Realität wahrnimmt.
Und sie muss das Wissen von Menschen sozusagen eingespeist kriegen.
Davon bin ich jetzt mal ausgegangen. Das haben wir ja jetzt schon, dass, so wie du gesagt hast, dass die KI sämtliche Science-Fiction-Filme oder einen großen Teil aller Science-Fiction-Filme zugänglich bekommt. Aber das scheint ja nicht auszureichen, das Wissen allein.
Genau, und bei Literatur geht es ja auch oft um Gefühle, Emotionen. Und der Text kann ja nur Sinn machen, wenn man die Emotionen versteht.
Ja, oder auch wenn der Text einfach bestimmten Subtext, bestimmten Kontext enthält, der so nicht erwähnt wird, aber zwischen den Zeilen mitschwingt.
Genau, da gibt es auch wieder ein Beispiel von einer Kurzgeschichte von Asimov. Da sagt ein Mensch zu einem Computer, get lost. Und der Roboter versteht nicht, dass get lost einfach heißt, er soll verschwinden, sondern er geht wirklich verloren.
die muss ich mir dann durchlesen, das klingt lustig. Was passiert mit dem verloren gegangenen Roboter?
Der Roboter versteckt sich und sieht sozusagen als Auftrag, dass er nicht mehr gefunden werden kann. Er wird dann gesucht und attackiert sogar die Person, die ihn findet, damit sie ja nicht ausplaudern kann, wo er denn abgeblieben ist.
Interessant. Das heißt, dieser arme kleine Roboter war einfach nicht ironiefähig.
Ja, genau.
Ja, ich glaube, das ist jetzt ein guter Punkt, um es erstmal bleiben zu lassen und zunächst einfach einmal Bilanz zu ziehen. Wir sind jetzt, haben schließlich einen extrem weiten Bogen gespannt. Wir haben begonnen bei der Unterscheidung zwischen einer starken und schwachen KI oder einer engen und weiten Definition von künstlicher Intelligenz. Wir haben festgestellt, dass künstliche Intelligenz bereits jetzt sehr viel kann, dass eigentlich die Anforderungen einer schwachen KI erfüllt, nicht nur eigentlich, sondern tatsächlich erfüllt. Es also Bereiche gibt, in denen die KI dem Menschen ebenbürtig oder überlegen ist. Ja, wir haben uns überlegt, wie würden wir eigentlich wissen, dass die KI intelligent ist? Oder reicht es, wenn sie nur intelligent zu sein scheint? Das war die Sache mit dem Chinese Room Argument oder dem Turing-Test. Ja, und dann nicht zuletzt, welche Pflichten haben wir gegenüber der KI? Wie können wir sicherstellen, dass sie sich gegenüber uns verpflichtet fühlt, nicht nur uns nicht zu schaden, sondern uns auch aktiv zu helfen und in unserem Alltag zu unterstützen, so wie das ja ursprünglich der Plan ist, so wie das der Grund ist, warum wir eigentlich eine KI überhaupt haben wollen. Ja, oder wie bringen wir sie dazu, uns zu mögen? Und sind dann letzten Endes bei den vielleicht dauerhaften Begrenzungen angelangt, die eine KI haben könnte, eben bei für Menschen als solche verständliche und als solche zugängliche Kunst, die den Namen tatsächlich verdient.
So, zum Schluss möchten wir gerne noch einmal darauf hinweisen, dass wir auch eine Homepage haben. Ihr findet uns unter www.hirngespinst.eu. Falls ihr noch gern mehr über das Thema lesen wollt, euch Anregungen, Gedanken holen wollt, man findet unter unseren Beiträgen auf der Seite auch immer noch zusätzliche Literatur und kann sich dort weiter informieren. Wir freuen uns natürlich auch immer über Kommentare, Anregungen, Fragen, was euch einfällt. Unsere nächste Sendung könnt ihr am 18. November hören, wieder um 19 Uhr auf Freirad.
Oder eben online auf www.hirngespinst.eu.
Danke fürs Zuhören.
Danke.
Ciao.